Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Pressefreiheit wird in Deutschland gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. So formuliert es das Grundgesetz, aber wenn die Sicherheit des Staates in Gefahr ist, dann muss man schon mal handeln. So hat es sich Reinhard Gehlen offenbar gedacht. Reinhard Gehlen war der erste Chef des Bundesnachrichtendienstes, der mit umfangreicher Methodik auch die Presse zu steuern versuchte, und zwar mit Hilfe von Informanten. Alles natürlich mit dem Ziel, die kommunistische Bedrohung abzuwehren. Der Historiker Klaus-Dietmar Henke hat mit seinem Team die Verstrickungen von deutschen Medien in den BND untersucht und herausgefunden, dass der BND bis in die 70er diverse Spitzel in deutschen Redaktionen hatte, auch im Deutschlandfunk. Kollege Sören Brinkmann ist im Studio. Wir müssen über Hermann Starke sprechen, richtig?
Genau, und Hermann Starke, das ist eine prominente Persönlichkeit in den Medien im Nachkriegsdeutschland. 1961 wurde er Gründungsintendant des Deutschlandfunks, vorher und nachher andere Stationen. Er hat mit dem Nachrichtendienst zusammengearbeitet, mit dem Bundesnachrichtendienst, und sein Nachfolger und so weiter, der heutige Intendant Stefan Raue, der hat seine Rolle folgendermaßen beschrieben.
Der erste Intendant war ja vorher beim Norddeutschen Rundfunk in der Politik, also war stellvertretender Politikchef, war 5 Jahre Intendant von Deutschlandfunk und ist dann zu Welt bzw. zu Springer gegangen, hat während der ganzen Zeit nebenamtlich als Spitzel gearbeitet, hat Informationen aus seinem engeren Bereich, dem BND, weitergereicht, hat Einschätzungen von Personen abgegeben. Das ist eine schon sehr überraschende Dimension.
Und Stefan Raue sagt auch mit Blick auf die ganze Geschichte des Deutschlandfunks, die soll ohnehin anlässlich eines Jubiläums in 2 Jahren aufgearbeitet werden. Das könnte jetzt vielleicht vor dem Hintergrund der neuen Veröffentlichungen noch einmal etwas schneller passieren, dass Historikerinnen und Historiker an die Arbeit gehen, darauf schauen, insbesondere dann natürlich auch auf die Rolle von Hermann Starke.
Heben wir mal kurz den Blick und schauen auf die anderen Medien. Wie umfangreich war das? Von wie vielen Journalisten, die verstrickt waren bzw. Informationen den BND weitergereicht haben, über wie viel sprechen wir hier?
Ja, die Kontakte reichten sehr weit. Die wurden übrigens beim BND geführt als Presse-Sonderkontakte. Und der von Ihnen schon angesprochene Historiker Klaus-Dietmar Henke, der spricht von einer Liste mit 220, Zitat, abwehrbereiten Journalisten, so wurden die genannt. Klaus-Dietmar Henke, der hat diese historische Forschung ja vorgelegt. Er ist Mitglied der unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Die ist schon seit mehr als 10 Jahren tätig. Und in dieser Historikerkommission wurden eine ganze Reihe von Veröffentlichungen bisher schon vorgelegt. Der neueste Band erscheint jetzt Mitte Mai mit dem Titel Geheime Dienste, die politische Inlandsspionage des BND in der Ära Adenauer. Insbesondere mit Blick eben auch auf die Medienzusammenarbeit. Die gab es schon seit den späten 40er Jahren, damals von der Organisation Gehlen noch organisiert, dem Vorläufer des BND. Und denen ging es tatsächlich darum, die kommunistischen Umtriebe zumindest mal aufzudecken, also ganz im Sinne der Politik Adenauers. Wir reden immerhin vom Kalten Krieg, von den 50er, 60er bis in die 70er Jahre. Ja, und das ging ausgerechnet von einer Organisation aus, in der bis in die Spitze hinein viele Männer untergekommen waren, die vor 45 im Dritten Reich Karriere gemacht haben.
Was hatten Journalistinnen und Journalisten, die Informationen weitergereicht haben, für Vorteile?
Ja, über die Vorteile ist schwierig zu spekulieren. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Motive ganz unterschiedlich sind. Einigen ging es einfach darum, Anerkennung, in diesem Fall dann Anerkennung in den Geheimdiensten auch zu erlangen. Mhm. Manche wollten auch Geld verdienen, also um nochmal beim Beispiel Hermann Starke zu bleiben. Er hat zum Beispiel 500 D-Mark monatlich bekommen für seine Tätigkeit.
Was viel war.
Das entspricht damals einem Durchschnittsverdienst in Deutschland. Also das hat er bekommen zusätzlich zu seinem Einkommen als Intendant. Das zeigt also, auch da spielte vielleicht das Geld eine gewisse Rolle. Und manchen ging es auch darum, Kontakt zum Bundesnachrichtendienst zu bekommen. Auch das beschreibt der Historiker Klaus-Dietmar Henke, dass man vielleicht aus Journalistensicht sich erhoffte, auch Informationen andersherum abgreifen zu können.
Um was ging es dem BND? Ging es da wirklich nur um die Abwehr der Bedrohung des Kalten Krieges und Informationen darüber zu sammeln, wer möglicherweise verstrickt ist, wer welche Gesinnung hatte? Oder?
Sicherlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass darauf geschaut wurde, auf die Gesinnung, und es wurde viel gemeldet, was den politischen Hintergrund angeht. Aber es ging auch darum, dass zum Beispiel Artikel lanciert werden sollten, Andererseits, dass auch Artikel verhindert werden sollten. Im besonderen Sinne also PR-Arbeit oder Imagearbeit. Es ist ja bemerkenswert, eigentlich auf mehreren Ebenen. Zum einen, dass der BND hier so aktiv war. Die Behörde stand noch relativ am Anfang. Sie war nicht besonders erfolgreich in einigen Aktionen. Auch das hat die Historikerkommission schon in den vergangenen Jahren vorgelegt. Da war es also wichtig, dass das nicht so besonders breit getreten wurde. Andererseits muss man sich grundsätzlich noch mal vor Augen führen, der BND ist der Auslandsnachrichtendienst und der hat hier im Inland ganz massiv ein Netz aufgebaut.
Der Bundesnachrichtendienst als PR-Maschine. Bis in die 70er Jahre hatte er Informanten in deutschen Medienanstalten, die Informationen weitergereicht haben. Mit Sören Brinkmann habe ich drüber gesprochen. Dankeschön.
Gerne.